Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast heute. Aus zwei Gründen, glaube ich, wird dieser Podcast in die Geschichte hier eingehen. Denn erstens, es ist ein Podcast, der ein Update zu einem anderen ist, ohne den komplett zu überholen. Wir sprechen heute über die Perser noch einmal, obwohl wir sie bereits besprochen haben. Und wir müssen natürlich die ganzen Änderungen, die diese Zivilisation erfahren hat, noch einmal besprechen, damit unser alter Podcast noch zu irgendwas brauchbar ist. Und zweitens hoffe ich, dass dieser Podcast einer sein wird, der so schnell überholt sein wird, wie noch nie ein Podcast zuvor, den wir aufgenommen haben.
Was? Nein, sag doch sowas nicht. Die tollen Perser, lass mir sie in Ruhe.
Ich weiß gar nicht, was gut, was hier passiert, ja?
Ich finde das großartig, ja.
Mhm. Ach, darüber wird gleich zu diskutieren sein. Erst einmal der Hinweis, wenn auch ihr, geschätzte Hörerschaft, etwas großartig findet, zum Beispiel das, was ihr hier hört, ja, dann könnt ihr das unterstützen. Und zwar auf Steady, unsere Crowdfunding-Plattform der Wahl. Link dazu in der Folgenbeschreibung. Für einen kleinen monatlichen Betrag gibt es dort neben unserer Dankbarkeit auch tatsächliche Belohnungen für euch, zum Beispiel ausführliche Schriftstücke zu den Zivilisationen, Build-Orders und auch Cheat-Sheets, wo man, wenn man noch keine Ahnung von Civs hat und sie jetzt mal zufällig bekommt, schnell noch spicken kann, was denn so die beste Strategie ist und worauf man achten muss. Außerdem, ich glaube, das ist einer der ersten Podcasts, wo wir mal so richtig drauf hinweisen können. Mhm. Zusatzfolgen diesmal noch mehr jetzt als bisher. Bisher gab es immer die Map-Pool-Folgen von mir alle zwei Wochen, wenn es einen neuen Map-Pool gab. Jetzt jedoch sind auch die anderen Wochen dank eurer Unterstützung gefüllt. Wir haben nämlich ein neues Stretch-Goal erreicht, was bedeutet, es gibt für unsere UnterstützerInnen jetzt jede Woche eine weitere Folge. Jetzt aktuell im Wechsel erstmal immer Map-Pool-Folge und dann eben zu Beginn werden wir eine Kampagne durchsprechen. Mission für Mission. Aber es wird da auch noch vieles weiteres auftauchen. Wir freuen uns beide zum Beispiel schon sehr darauf, mal über andere Strategiespiele an der Stelle zu reden und unsere Meinungen dazu kundzutun. Aber ja, genug Werbung jetzt erstmal, wenn ihr über Podcasts und alles weitere diskutieren wollt. Wie immer, Discord ist der Ort dafür und alles, was ihr über uns wissen wollt und müsst, gibt's auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Selbstverständlich auch in der Folgenbeschreibung. Und damit, Christian, warum ist das okay für dich, was hier passiert?
Also, ich widerspreche mir tatsächlich selbst, zumindest meinem Vergangenheits-Ich. Ich habe heute auf dem Heimweg nochmal schnell in unsere alte Folge hineingehört. Und damals sagte ich, die Perser sind so eine toll designte Zivilisation, weil sie auf manchen Maps sehr stark sind, aber ansonsten eher einfach eine normal gute Zivilisation sind. Und sie so ein einzigartiges Design haben, ne, wenn man so an die starken Elefanten denkt. Und die haben eine tolle Identität mit diesen alternativen Strategien wie dem Dusch und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, Mittelmaß, ne, gutes Mittelmaß, so habe ich sie charakterisiert.
Und ja, das war damals auch richtig.
Ja, das war damals auch richtig. Aber und jetzt sind sie halt bestes, oberstes.
Gehobenes Obermaß.
S-Tier. Und zwar gefühlt überall, fast. Ich finde, das hat auch eine Identität und sie gefällt mir, weil ich mag die Perser.
Aber hast du jetzt nicht so dieses Ding von wegen, ah, die Perser, das war vorher meine Zivilisation, jetzt spielen sie auf einmal alle, weil sie so stark ist?
Die Perser waren ja gar nicht so sehr meine Zivilisation. Also war schon eine, die ich nicht selten gespielt habe, aber gerade auf offenen Maps oder in Teamgames dann doch ziemlich selten gespielt hatte. Und jetzt habe ich erst recht einen Grund, sie wieder zu spielen. Ich gebe zu, vielleicht, es ist ein bisschen komisch, dass die auf einmal nicht nur wieder ihre alten Boni zurückbekommen haben, sondern noch stärker sind, obwohl sie ja damals genau deswegen genervt waren, weil ihre Wirtschaft sowieso schon zu stark war. Vielleicht, dass das eine dezente Übertreibung, aber ich meine, habt ihr mal mit der Civ gespielt? Habt ihr nicht festgestellt, wie viel Spaß sie macht? Das kann doch nicht verboten sein.
Ich habe mal gegen diese Zivilisation gespielt und ich habe gemerkt, dass das überhaupt keinen Spaß macht.
Ja, okay, aber da warst du halt zufällig auf der falschen Seite. Überleg doch mal, wie viel Spaß der andere Typ hatte.
Weiß ich nicht, er hat verloren.
Oh, im Ernst?
Ja, aber Spaß hatte ich keinen, das war super stressig.
Ja, jetzt weiß ich, also jetzt ist doch die Welt in Ordnung, oder? Der Typ hatte die bessere Zivilisation und er hat trotzdem es hat verloren.
Also, ich kann jetzt hier mal so die These aufstellen, ja, die ich aus diesem Spiel, oder ich glaube, ich habe mittlerweile 2 oder 3 gespielt gegen die Perser. Und ich habe jetzt, um eine gute Antwort auf dich zu haben, natürlich das eine hervorgegriffen, was ich gewonnen habe. Natürlich habe ich die meisten Spiele gegen Perser verloren, weil dieses Civ wirklich einfach saustark ist momentan. Und das Gefühl, mit dem ich aktuell in Spiele gegen Perser reingehe, ist das gleiche, wie wenn ich in irgendwelchen Turnieren mal gegen Leute mit 5% Handicap gespielt habe. Ich habe das Gefühl, ich muss von Anfang an irgendwas Besonderes machen, irgendeinen Move, der direkt mal einen gegnerischen Villager killt oder sowas. Denn wenn ich nur genauso gut spiele wie mein Gegner, bin ich hinten dran.
Aber ist das nicht mittlerweile etwas, was nicht den Persern jetzt exklusiv ist? Also viele Civs haben auf unterschiedlichem Wege eigentlich einen Startvorteil gegenüber, ich sag mal, den alten Zivilisationen aus dem früheren Balancing, die nicht gereworked wurden.
Es ist ja aber nicht nur der Startvorteil. Also, wir können ja jetzt mal langsam in die Änderungen reingehen. Und eine große Sache ist ja schon mal, dass die Perser zurückbekommen haben, ihren 5% Town Center und Dock Bonus im Dark Age. Das war ja der Bonus, der ihnen weggenommen wurde, weil sie damals als zu stark empfunden wurden. Ich muss da immer an T90 denken, der irgendwann gesagt hat, ihm macht 1v1 Arabia keinen Spaß mehr, weil er nur noch gegen Perser spielt, weil diese Zivilisation damals so stark war. Jetzt haben sie diesen Bonus wieder und der führt dazu, dass man auf den meisten Karten, weil dadurch ja das Town Center nicht nur die Villager schneller produziert, sondern eben auch Technologien schneller erforscht und das eben auch Technologien wie das Voranschreiten ins nächste Zeitalter, dass man faktisch aus dem Dark Age schon mit mehr als einem Villager plus gegenüber anderen Zivilisationen rausgeht. Und alleine das ist ja schon mal genau der Bonus, den Maya beispielsweise haben. Nur, dass die Perser zusätzlich noch mehr Ressourcen haben, mit denen sie starten, während Maya mit weniger Ressourcen starten. Und dass die Perser danach mit dieser guten Nahrungswirtschaft, die man sich meistens mit mehr Villagern aufbaut, auch noch die entsprechende Einheit haben, indem sie einfach Scouts und Donuts spielen können. Alleine das ist schon mal was, wo andere Zivilisationen einfach nicht mithalten können. Weil andere Civs, die mit mehr Villagern oder sowas starten, haben weniger Ressourcen. Perser haben einfach mehr Ressourcen und bekommen mehr Villager im Laufe des Dark Ages. Die einzige Civ, von der man was Ähnliches behaupten könnte, wären vielleicht Goten, die ja auch mehr vom Hand sammeln und gleichzeitig Loom sparen von der Zeit. Aber Goten haben danach einfach keine so tolle Einheitenauswahl und keinen weiteren Eco-Bonus, während die Town Center von den Persern danach einfach noch schneller arbeiten.
Ja, aber also erstmal hat sich ja nichts verändert, außer dass die jetzt 5% schneller arbeiten in der dunklen Zeit. Alle anderen Dinge hatten die Perser auch schon.
Ja, aber das ist schon ein Riesenunterschied, da mit dem Villager
ist
mehr
ist
rauszugehen.
Ist es wirklich so ein Riesenunterschied, dass du ein Will mehr hast?
Hast du schon mal Maya gespielt?
Ja, natürlich. Nein.
Wie sich das anfühlt?
Natürlich ist das verdammt stark. Aber was ich sagen möchte, ist, anders als früher, zu den Zeiten, an denen die Perser diesen Bonus schon mal hatten, also bevor sie ihn verloren haben, gab es kaum Civs, die so etwas haben. Aber jetzt haben die Goten ihr Instant Loom. Jetzt haben natürlich Maya und Chinesen gab es ja sowieso schon. Die Bengalis kriegen 2 extra Wills jedes Mal, wenn sie ins nächste Zeitalter kommen. Und. Und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt viel häufiger eine Beschleunigung, die an dieser Schwelle von der dunklen zur Feudalzeit geschieht. Und in Relation zur der gesamten Auswahl an anderen Zivilisationen, ich sag nicht, dass das den Bonus der Perser schwächer macht, aber es ist auch nicht mehr ein krasses Alleinstellungsmerkmal, das sie haben. Sondern das kommt dann eher hinten raus, wo die TCs dann tatsächlich noch deutlich stärker werden. Und das ist aber der Bonus, den sie vorher auch schon behalten haben.
Ja, bei Persern treffen halt 2 Dinge aufeinander. Und zwar die starke Wirtschaft auf der einen Seite, ohne eben einen Malus gleichzeitig zu haben. Und auf der anderen Seite aber auch noch eine extrem starke Einheitenauswahl, die diesen Bonus umsetzen kann. Weil vergleich mal die Optionen, die Perser im Castle Age haben, mit den Optionen, die Bengalis beispielsweise haben. Mit Bengalis hast du dann zwar vielleicht eine gute Nahrungswirtschaft mit mehr Villagern, die du hier und da mal geschenkt bekommst, aber was machst du denn mit der Nahrung? Wahrscheinlich keine
Elefanten hallo. Denk dran, ne? Wir befinden uns hier noch im Perser-Podcast Wenn du dich zurückerinnerst, das war der Podcast, in dem ich versucht habe zu erklären, warum
ja, ich erinnere mich.
Commander and Crossbow so toll sind. Daran hat sich ja natürlich nichts geändert.
Das Statement bleibt bestehen, aber wenn du das, du kannst es gerne hier nochmal wiederholen. Ich kann nochmal schnaufen und dann.
Ich führe das an, weil ja, ich glaube, du möchtest darauf hinausgehen, dass diese starken Startvorteile mit zusätzlichen Villagern, zum Beispiel bei den Bengalen, durch einen Einschränkung im Tech-Tree kompensiert werden oder ausgeglichen werden. Aber das gilt ja jetzt für die Chinesen nun wirklich gar nicht. Oder für die Maya. Und daher weiß ich nicht, ob das so schlimm ist. Zumal der Tech-Tree der Perser ja trotzdem noch immer eine große Schwachstelle aufweist.
Das ist richtig. Aber bei den Chinesen beispielsweise haben wir nach hinten raus in der Imperialzeit dann keine so starken Einheiten mehr, wie die Perser das eben mit ehemals Paladin jetzt ihrem Savar haben. Und die Chinesen müssen auch für diese Wirtschaft im Dark Age ein bisschen mehr tun und haben komischere Starts in das Spiel, während die Perser einfach ihren normalen Bild spielen und man hat halt nachher mehr Villager. Während bei den Chinesen manche dieser super schnellen Build-Orders, wie die momentan gespielt werden, funktionieren ja mit denen gar nicht so in der Form, weil man mit so wenig Nahrung startet. Das können Perser nicht von sich behaupten. Die starten mit mehr Nahrung.
Guck mal, wie elitär du klingst. Die sind mir zu einfach zu spielen.
Nein, das ist es ja nicht. Es ist, dass dieser Bonus einfach daherkommt, ohne dass du irgendwas dafür aufgeben musst. Und dafür sind die Nachteile der Perser, was ihren Tech-Tree angeht. Und da ist der einzige Nachteil ja, also der größte, wie ich meinen würde, dass ihnen Bracer fehlt und damit die Archer so ein bisschen nutzlos werden ab der Imperialzeit, nicht groß genug im Vergleich zu dem, was anderen Siths mit ähnlich starker Wirtschaft fehlt.
Na, dann lass mich doch mal in die Diskussion noch ein weiteres Argument einwerfen, dass vielleicht auch diese starke Wirtschaft, die durch die extreme Produktivität der TCs, ja vielleicht noch mal das Ganze relativiert. Nämlich, es klingt auf dem Papier geil, dass du so schnell neue Villager produzierst, aber du gibst dir auch viel schneller deine Ressourcen aus. Das heißt, ein Perser wird, wenn er boomt, nicht gleichzeitig ultra viele Einheiten aufs Feld bringen können. Balancet das nicht auch ein bisschen, diese ganze Tatsache? Gerade in einer Zeit, in der Heavy Army im Castle Age gespielt wird und das der Zeitpunkt ist, wo dieser Perser-Bonus erst so richtig kickt?
Ich würde behaupten, nein. Und zwar, weil dieser Perser-Bonus, wie er jetzt ist, eine Strategie, die du eigentlich so gar nicht magst, und deswegen wundert es mich, dass du damit kein Problem hast, ganz krass begünstigt. Und zwar Night All-Ins. Weil du eine super starke Wirtschaft haben kannst mit nur einem einzigen TC. Du hast mit diesem Bonus eigentlich so das Beste aus zwei Welten. Du hast nicht ganz zwei TCs und musst dafür so viel Nahrung und nochmal extra Holz ausgeben. Du hast aber eine bessere Wirtschaft als andere Zivilisationen, wenn sie nur ein TC spielen. Gleichzeitig hast du auf deinen Rittern noch einen Bonus gegen Bogenschützen und deine Ritter generieren auch seit neuestem ja noch 5 Gold für jede getötete gegnerische Einheit und das fügt sich alles ganz gut zusammen für so ein perfektes Night All-In.
Tut es das? Ist es gut für Night All-In, dass du schneller deine Ressourcen im Towncenter ausgibst?
Naja, wenn du mal überlegst, du hast ja alleine aus dem Dark Age schon einen Villager mehr mitgenommen, den du geschenkt bekommen hast, weil du startest mit mehr Nahrung. Und dieser Villager hätte sich, auch wenn du ihn bezahlt hättest, irgendwann schon lange refinanziert, bis der Nightspam beginnt. Und fängt dann natürlich an, die ganzen anderen Villager zu finanzieren, die du mehr baust. Ich glaube, an dem Punkt, wo du wirklich dann in der Castle Age Eco bist und es drauf ankommt, dass du jetzt viel Nahrung für deinen Ritter brauchst, ist es schon lange so, dass du so viele Builds zusätzlich hast, dass die mehr stemmen als das, was du weiterhin zusätzlich ausgibst?
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein klein wenig überschätzt. Night All-In geht halt auch mit einer Civ, die jetzt keine besonderen Wirtschaftsboni hat. Mit der kann man auch Night All-Ins spielen.
Ja, natürlich. Aber ich meine ja, mit Persern geht's noch besser jetzt. Ja, du hast halt so einfach das, du hast halt bessere Wirtschaft als mit anderen Civs und gleichzeitig noch Boni auf deine Knights.
Ja, das macht sie aber für mich nicht, Bro.
Nee, aber es ist halt nur so ein weiterer Aspekt, der da dazukommt. Und wenn du einfach nur boomst mit den Persern, sind die Boni ja großartig. Also, wenn du nichts noch in Ritter stecken musst nebenbei, sondern einfach nur Farmwirtschaft aufbaust, ist ja noch besser.
Mhm. Ja, Ja, du hast ja irgendwie hast du ja recht, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass im Moment die Perser also extrem stark gelten, weil sie natürlich in den Händen von den Profis extrem stark wären. Die können das ja alles perfekt ausnutzen und für sämtliche Strategien irgendwie ausbalancieren. Und dadurch, dass die jetzt im kürzlich abgelaufenen Warlords 2 einfach die Perser dauergebannt haben, zumal da ja auch viele Maps drin waren, bei denen die Perser extrem stark sind und nicht nur Arabia, ist für mich der Eindruck entstanden, dass die Perser gerade stärker sind, als sie wirklich sind. Die Profis können nämlich auch zum Beispiel mit den mangelnden Fernkampfoptionen umgehen, womit ich glaube, viele Menschen weniger gut umgehen können. Aber wer weiß, vielleicht versuche ich sie auch nur gerade irgendwie zu romantisieren und um sie zu legitimieren, weil ich sie gerade sehr toll finde.
Also ich habe wirklich immer, wenn ich dagegen gespielt habe, das Gefühl, die haben jetzt irgendwie Antworten auf alles, denen fällt alles nochmal auch so ein bisschen leichter. Auch, dass sie jetzt Parthian Tactics im Castle Edge bekommen, als das angekündigt wurde, war ich ja noch so ein bisschen so, ja, was bringt das denen so viel? Ich meine, das ist ein Upgrade für eine Einheit, die dann in der Perialzeit auch ziemlich nutzlos wird für die. Und habe ich letztens gegen Perser gespielt und wollte im Castle Edge mit Pikes eröffnen, weil mir das ziemlich logisch erschien. Ich war eine Kavallerie-Zivilisation ohne Zugriff auf eigene Kamele. Perser kann natürlich Kamele spielen, unangenehm. Und dementsprechend dachte ich, okay, ich eröffne jetzt einfach mal mit Pikes. Und was macht er? Parthian Tactics Cavarch. Und ich so, na toll.
Ja, aber wenn du mit Pikes eröffnest, braucht er kein Parthian Tactics, um gegen deine Pikes anzukommen.
Ja, natürlich nicht. Aber wenn ich noch andere Einheiten dazu habe und so, fällt es ihm natürlich damit umso leichter, dann mich auszumanövrieren und meine Pikes schnell rauszunehmen. Also es ist, ist halt so, es gibt ihnen halt noch eine Antwort auf eine andere Einheitenart. Ich meine, die haben ja auch mehr Pierce-Armor, das heißt, auch wenn ich in Skirms spiele oder sowas, haben Perser das wieder leichter. Dieses Parthian Tactics habe ich auch, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, etwas unterschätzt. Wie unangenehm das sein kann, gegen diese Option zu spielen, ist mir halt auch erst klar geworden, als es dann mal soweit war.
Und mir geht's genau andersrum. Ich hatte gedacht, ich habe das völlig überschätzt damals, als wir drüber sprachen. Und mittlerweile dachte ich, na, so wichtig scheint das nun wirklich nicht zu sein, weil mir das nirgendwo so richtig begegnet. Ich höre keine Diskussion darum. Die Diskussion darum, dass die Perser overpowered sind, dreht sich eigentlich nie über das Parthian Tactics Upgrade.
Ja, ich finde auch, das ist nicht der große Grund. Das ist halt einfach so was Kleines, was ich gerade meinte mit dem Tech-Tree, der bei anderen Civs mit dieser Wirtschaft nicht so stark ist. Ja. Und Perser haben jetzt halt diese Wirtschaft und haben noch diese Option dazu bekommen.
Man muss ja dazu sagen, dass diese Änderung, dass die Parthian Tactics bekommen, das ist ja eine Reaktion darauf, dass ein großer Kritikpunkt der Perser, weshalb sie so unfassbar unbeliebt geworden sind, ist, dass sie so gar keine Option haben, außer auf Kavallerie zu gehen. Und insofern ist das total konsequent, ohne ihnen zum Beispiel abzugeben oder was ganz Neues zu machen, ihnen dieses Upgrade früher zu geben, eine Zeit. Es ist ja nicht geschenkt, ne? Die müssen es ja immer noch erforschen. Das ist ja jetzt auch nicht gerade das günstigste aller Upgrades. Gut, es ist nicht so teuer, aber trotzdem. Für eine Einheit, die in der Imperialzeit nicht besonders gut scaled, das finde ich eine total gelungene Änderung, das den Persern zu geben. Problematisch wird's halt an dem Punkt, an dem sie gleichzeitig vielleicht diese Option einfach nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also das ist auch der Grund, weshalb ich das Gefühl hatte, dass Parthian Tactics in diesem Moment fast obsolet geworden ist. Weil sie es einfach dank ihrer starken Wirtschaft jetzt, ne, oder noch stärkeren Wirtschaft jetzt, halt diese Option nicht unbedingt benötigen.
Ja, das wäre eigentlich so eine Sache gewesen, die Wirtschaft lassen, wie es ist, und dann können sie das haben und meinetwegen auch noch ein paar von den anderen Dingen, die sie jetzt bekommen haben, und es wäre vollkommen okay gewesen. Dann hätten die ein bisschen mehr Identität bekommen, was ihren Tech-Tree angeht, und das wäre schön. Aber das, die Sachen eben kombiniert mit der Wirtschaft, das stimmt sehr.
Ja, dann können wir jetzt weitergehen in den Civ-Änderungen. Ein neuer Zivilisationsbonus ist, dass berittene Einheiten nun Gold generieren, wenn sie gegnerische Militäreinheiten töten. Also sie kriegen es nicht fürs Raiden von Villagern, sondern es müssen wirklich gegnerische Militäreinheiten getötet und sie kriegen pro Einheit, pro getötete Einheit 5 Gold. Das hat dafür gesorgt, dass in den paar Spielen, in denen wir jetzt die Pros in dem Turnier beobachten durften, wie sie Perser gespielt haben, die Caster darüber debattiert haben, ob man nicht als derjenige, der von persischer Kavallerie angegriffen wird, dann nicht am besten seine Einheit deletet, statt zu versuchen, gegen diese Einheiten anzukämpfen. Und das war ein Punkt, an dem ich wirklich nachdenken musste, weil als ich zum ersten Mal in den Notes gelesen hatte, dass die diese Goldgenerierung erhalten, da habe ich das wirklich mit dem Schulterzucken abgetan. Ich war nie ein großer Freund dieser Arten, wie bei den, was sind's, Keshiks?
Ja.
Doch, Keshiks generieren auch Gold, ne? Ich habe das immer abgetan als netter Trickle, aber nichts, was in irgendeiner Form jetzt bestimmte Strategien oder ähnliches hervorruft. Aber in Zeiten und in einer Meta, in der kleine Gruppen von Einheiten bereits sehr aggressiv verwendet, ne, diese typischen 3 Archer und 1 Spear. Und dann kommt da der Perser und kann mit Scouts oder später auch mit Knights, so kleinere Gruppen, dann ziemlich gut töten. Und insbesondere mit dem Perser-Team-Bonus, dass die halt auch noch Bonusschaden gegen Archer machen, was für Perser besonders lukrativ macht, auch nochmal effiziente Trades gegen Archer zu nehmen. Und dann zu sehen, wie die Pros tatsächlich dann mal bei so einer Gruppe von 4-5 Archern 25 Gold generieren und direkt ein bisschen Gold haben, um schneller in die Ritterzeit zu gehen. Da habe ich mich geradezu erschrocken, wie signifikant das in der Feudalzeit ist. Danach bleibe ich dabei. Ich glaube, danach ist das erstmal nicht so ein Riesending, aber in der Feudalzeit kann das unfassbar stark sein.
Ja, es hat auch irgendwie sowas, auch vor allem auf längeren Spielen, wenn du überlegst, auf Land Madness oder sowas, auf einmal hast du Bloodlines finanziert.
Ja,
ohne, stimmt. Ohne, dass du jemals auf Gold gegangen bist. Und das kann schon einen Unterschied machen. Mhm. Gerade dieses, sich die Ritterzeit einfach kaufen irgendwann oder da ein Stück näher dran gebracht werden mit dem Gold, hilft echt ungemein, weil so viel kostet die halt nicht. Und das ist auch so eine Sache. Gute Nahrungswirtschaft hast du sowieso mit der Zivilisation. Dann kriegst du noch ein bisschen Gold hinterhergeworfen. Es fügt sich alles eben bei dieser Zivilisation zusammen zu etwas, was einzeln alles ganz nett klingt und nach etwas nach einer Zivilisation mit Charakter. Und dann kommt es mit dem Eco-Bonus zusammen und ist furchtbar falsch.
Ja, also das hat sich wirklich falsch angefühlt. Du kannst eine furchtbar schlechte Map haben oder sie einfach schlecht wallen zum Beispiel. Und du kannst das kompensieren mit diesem Bonus. Und ich glaube, dass auch das, dieses 5 Gold sammeln in der Feudalzeit deshalb so stark ist, weil die Perser eben den Teambonus haben, dass sie mehr Schaden gegen Archer machen. Und sonst ist das gar nicht so lukrativ, finde ich, mit Scouts gegen Archern zu kämpfen. Ich mache das nicht so gerne. Auch wenn so mit 2 Scouts gegen 4 Archer ist meistens ziemlich mies, weil du dann sau viel HP verlierst oder vielleicht sogar ein Scout drauf geht, wenn der da gerade so eine kleine Lücke für sich findet oder gut microt. Und bei dem Pathing, das ja eine Katastrophe ist mit Scouts, geht das häufig eher schlecht als recht aus. Und mit den Persern hast du das Problem nicht so stark, weil du einfach schneller diese Archer killst und dann generierst du auch noch Gold. Das Zusammenspiel dieser 2 Boni ist hochgradig interessant und ist wirklich erst durch die Casts von den Profis mir klar geworden, was das bedeutet. Und ich frag mich, ob das so gut ist. Also ich habe das Gefühl, wenn ich was ändern würde an den Persern, dann würde ich ihnen diesen Goldbonus wieder wegnehmen.
Ich glaube, ich würde den Eco-Bonus wegnehmen. Der ganze Rest könnte okay sein dann.
Aber nicht den ganzen,
also oder? Nicht den ganzen Eco-Bonus. Nein, das Dark Age wieder.
Ja, könnte man auch machen. Aber nee. Ich finde das okay. Dieser eine will, nein.
Ja.
Also schlimmer ist es, ich finde, dieser Bonus ist auf Arabia nicht so schlimm, dass die diese 5% bekommen haben. Wo ich zustimme, ist Nomad. Oder ähnliche Maps. Also solche Maps, bei denen die Perser halt ihre einzigartigen Strategien machen können und die halt nicht mit so einem krassen Investment jetzt vorhanden sind, weil sie halt einfach schneller produzieren. Du hast auf allen nomadischen Karten und auf allen ähnlichen Karten, die nicht Standard sind, mit den Perser automatisch einen Vorteil. Und das, da finde ich es unpassend. Nicht für Arabia, da finde ich das nicht schlimm.
Wie gesagt, auch bei mir ruft das auf Arabia schon dieses Gefühl hervor, ich bin hinten, ohne was falsch gemacht zu haben. Und das ist nicht schön.
Ja. Also da kann man ja nichts entgegenhalten. Mein einziges Argument ist, und das ist kein gutes Argument, aber mein einziges Argument ist, Malay haben das auch. Bengalis haben das auch und so weiter.
Ich komme immer wieder zurück auf auch Malay, Tech Tree.
Ja, aber Chinese. Ja, ich weiß, ist schwerer. Okay.
Es ist ja nicht nur schwerer. Chinese schließt ja auch manche Strategien einfach aus, die andere Zivilisationen, wie eben die Perser, spielen können, weil sie diesen komischen Staat haben. Es ist nicht so, oder du musst was dafür arbeiten, damit du das benutzen kannst, sondern dieser Staat ist ja auch erst später stark, wenn du dich da durchgerettet hast. Der Chinesenstaat ist ja viel leichter durcheinander zu bringen mit dem Trash, mit Man-at-Arms. Ja. Du kannst manche Eröffnungen gar nicht spielen damit. Während Perser haben den ganz normalen Staat, ihnen steht alles offen, oh, und sie haben bessere Wirtschaft dabei.
Okay, okay. Sag mir doch mal, wie gut findest du es, dass sie die Karawanserais jetzt bauen können?
Oh, das ist mir egal.
Es ist tatsächlich nicht egal. Stell dir vor.
Also,
habe ich festgestellt.
Es ist mir egal im Vergleich zu den anderen Boni. Also, es ist natürlich super stark. Perser werden dadurch nochmal zu einer ziemlich guten Team-Game-Stiff, weil sie haben ja jetzt auch ihre neue Unique-Unit, beziehungsweise ihr Unique-Paladin-Upgrade-Ersatz, was sau viel Pierce-Armor hat und damit natürlich für Team-Games auf einmal super interessant wird, wo Kavallerie ja primär dafür da ist, Schüsse von Archon abzufangen. Und dann noch die Karawanserei dazu zu bekommen, die ja natürlich auch nur im Teamgame relevant ist. Für alle, die das nicht mehr wissen, zur Erinnerung, das Gebäude beschleunigt in einem bestimmten Radius Trade Cards. Ja, das fügt sich natürlich insofern ganz gut zusammen. Aber ich habe das Gefühl, gegenüber dem Rest geht dieser Bonus ein bisschen unter.
Ja, also zumal sie halt mal für den primären Spielmodus, wenn man so möchte, zumindest den primären kompetitiven Spielmodus, aber keine Relevanz hat, weil man da 1v1 spielt. Es stellt sich aber heraus, dass zumindest die ersten Statistiken wohl zeigen, dass die Perser jetzt auf geschlossenen Teamkarten, allem voran sowas wie Michi, wo die Gegner halt gar keine Chance haben, irgendwie den Trade zu verhindern, also zumindest die Initiierung des Trades zu verhindern, einfach völlig OP machen. Und dann stellt sich halt wirklich die Frage, warum sie es brauchen.
Ja, und auch hier wieder der Vergleich mit der anderen Civ, die das hat. Hindustani können zwar dann auf Michi irgendwie diesen Trade beitragen, aber die haben ansonsten keine Einheit, die in die Komposition passt. Imp Camel ist zwar nett, aber das ist nicht die Einheit, die auf Michi gefragt ist, wenn dann nur noch durch diese schmalen Stellen gerannt wird und auf einen Imp Camel kommen halt 8 Onager-Schüsse. Ist irgendwie, ja. Während die Perser haben dann halt ihren Savar, die haben die War Elephants. Das ist halt, da kommt halt wieder ein ziemlich starker Tech-Tree zusammen mit einem Bonus.
Ja, aber da ist der Bonus der Spanier immer noch besser. Und die haben auch fantastische Paladine. Also ich will auch dir wieder nicht sagen, es ist OP. Es ist vielleicht einfach unnötig, ne, sie da auch noch so stark zu machen. Weil anders als die Spanier haben die Perser halt eine extreme strategische Vielfalt, was diese Off-Meter-Strategien angeht. Und das haben die Spanier ja nicht. Also was können die denn? Die können Standard spielen oder Fast Castle into Kongs oder Unique Unit?
Ich dachte, das wäre Spanier-Standard.
Auf bestimmten Maps, ja. Aber das war's. Und die Perser können halt immer noch andere Dinge tun. Ganze Turniere können sie mit ihren War Elephants gewinnen, habe ich gesehen.
Ja. Ist richtig.
Sollen wir mal zu den Dumbos übergehen?
Zu den Dumbos. Ja, gehen wir mal zu den Dumbos. Erzähl mal was über Dumbos und warum sie so toll mit hier mit, wie heißt die?
Kamandaran-Crossbows
funktionieren.
Also, die haben ein paar Änderungen bekommen. Sie sind immer noch die Unique-Unit, die aus der Burg geschaffen werden. Und sie haben immer noch die gleichen Schwächen wie vorher. Die sind natürlich, es ist besonders tragisch, wenn die War Elephants konvertiert werden und auf der Seite des Gegners kämpfen. Früher hatten die Perser die Unique Tech Mahouts. Früher heißt vor diesem Rework. Und das hat dafür gesorgt, dass die Elefanten schneller gelaufen sind, nicht wahr?
Ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann laufen jetzt die Elefanten grundsätzlich schneller. Also das heißt, diese Mahouts Unique Tech ist den Persern jetzt einfach geschenkt worden. Die Elefanten sind diese, also nicht alle Elefanten, sondern die Unique Unit, die War Elephants aus der Burg, sind jetzt einfach 33% schneller und haben damit quasi den alten Bonus sogar noch einen Ticken schneller geworden. Das heißt, das, was früher mit Kosten verbunden war, um es zu erforschen, ist jetzt einfach da. Schon mal geil. Dann haben die Perser jetzt noch ein bisschen mehr Bonus bekommen gegen Gebäude. und das Upgrade für Elite War Elephant, und das könnte ein Grund dafür sein, warum wir das im Turnier von Hera gesehen haben, ist jetzt günstiger geworden, und zwar beträchtlich. Von 1600 Nahrung auf 1350 Nahrung reduziert und, ich weiß nicht, was davon wichtiger ist, von 1200 Gold auf 800 Gold, also 400 Gold eingespart und 250 Nahrung eingespart. Das sind insgesamt 650 Ressourcen, die man nicht mehr oder weniger ausgeben muss, um Elite War Elephants zu bringen. Und Elite War Elephants ist ein Upgrade, das die ohnehin schon rein von der Pop-Effizienz wahrscheinlich stärkste Einheit noch mal signifikant auf ein anderes Treppchen hebt.
Ja. Wobei das halt in Gesamtschau nicht so wichtig ist. Wobei sich noch zeigen muss, wie viel öfter wir die Einheit jetzt sehen, wo sie ein bisschen gebufft wurde mit natürlicher Geschwindigkeit schon. Denn man muss ja auch sagen, man spart sich ja auch dieses ehemalige Upgrade insgesamt noch mal ein, was ja quasi Pflicht war für die Einheit, damit die überhaupt mal irgendwo ankommt in der Spanne eines Spiels. Insofern ist das ja ein gewaltiger Buff einfach, aber das Problem bleibt halt bestehen, dass die Einheit auch einzeln immer noch extrem teuer ist mit 170 Nahrung und 85 Gold. Also es hing ja nicht nur am Elite-Upgrade, dass sie nicht gespielt wurde, sondern es bleibt halt weiterhin das Problem. Wenn die konvertiert sind, wird das sind halt einfach der dreifache Wert von dem Mönch, den man da verliert. Und am Ende lebt der Mönch sogar noch. Das ist nicht so optimal.
Aber das bedeutet doch in der Bewertung dieser Änderung, dass das eine fantastische Idee war, oder? Also ich finde es toll, wie sie die War Elephants verändert haben, ohne dass sie zu einer OP-Einheit geworden sind, so dass sie die War Elephants noch behalten haben. Sie wahrscheinlich im kompetitiven Spiel immer noch keine signifikante Anwendung bekommen würden, weil seien wir mal ehrlich, wenn die War Elephants plötzlich zu einer in vielen Situationen validen Einheit wird, haben wir plötzlich die stärkste Einheit im Spiel, die alles niedertrampelt, also im wahrsten Sinne des Wortes, sogar mit Trample-Damage. Ne? Und es ist eine rundum gute Änderung. In Low-Level-Spielen sind wahrscheinlich diese War Elephants viel häufiger möglich und da machen sie einfach Spaß. Da sind sie eine tolle Einheit.
Ja. Also ich finde die auch, diese Einheit ist für kompetitive Spiele, einfach weil es eine Elefanteneinheit ist, die sauteuer ist, immer noch so ungeeignet, in Anführungszeichen, dass es vollkommen okay ist, dass die ein bisschen gebufft wird. Da sehe ich auch kein Problem bei.
Ja. Ist doch wunderbar. Ich weiß doch gar nicht, wo du das Problem hast. Ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir doch jetzt besprochen, oder? Was kann da jetzt noch kommen? Ich meine, wir haben die Ico ein bisschen verstärkt. Wir haben ihnen mehr Optionen gegeben. Gut, sie können sich noch ein bisschen an Gold dazu verdienen. Vielleicht zu früh im Spiel. Okay, in Teamgames können sie natürlich jetzt auch dem gesamten Team so ein bisschen was geben, dadurch, dass die halt auf besonders geschlossenen Karten ihre Unique-Gebäude bauen können. Und wir haben die Elefanten verstärkt. Was? Irgendwas war doch da noch. Was war denn das doch gleich?
Hattest du nicht auch schon immer das Gefühl, dass Paladine zu schwach und einfach zu teuer waren?
Ja. Ich finde, es war viel zu schwer, auf Paladin zu kommen, obwohl das so eine tolle Einheit ist. Also fände ich es schon cool, wenn man irgendwie dafür sorgt, dass die ein bisschen günstiger sind. Und mir fällt gerade ein, dass Paladin ja eine große Schwäche haben und das sind Aberlästen. Und deswegen müssten wir ihnen noch mehr Rüstung geben.
Ob Arbs jetzt eine Schwäche von Paladinen sind, weiß ich nicht.
Natürlich.
Ich glaube,
dagegen nicht.
Waren die eigentlich immer schon stark genug.
Ja. Aber insbesondere persische Paladine. Das macht das so skurril für mich.
Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben den Paladin-Ersatz. Savar kostet natürlich zu bauen genauso viel wie ein Ritter, aber die Upgrade-Kosten sind gegenüber dem Paladin nennenswert günstiger. Der Savar kostet nämlich nur 1000 Nahrung und 600 Gold. Paladin, ich habe es gerade nicht offen, Moment, aber ich aus dem Kopf, lass mich raten, es ist noch 1300 Nahrung und 750 Gold, oder?
Irgendwie so, ja. Frag mich nicht, was Zahlen angeht. Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich es erforschen will. Aber bei mir läuft das so, ich klicke auf die Taste, bis die dann irgendwann nicht mehr ausgegraut ist. Und aha, jetzt hatte ich genug.
Okay, ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ich hatte recht. Streber. Also, wir sparen einen Haufen an Ressourcen hierbei für eine Einheit, die ein bisschen weniger HP hat, dafür, wie du gerade schon angedeutet hast, nennenswert mehr Rüstung und außerdem eben noch einen Attack-Bonus bekommt, nochmal plus 5 gegen Archer, obendrauf auf das, was Perser mit ihren plus 2 sowieso schon als Team-Bonus haben.
Ja, das ist halt echt krass. Und da fragt man sich, ob das nicht ein kleines bisschen Overkill ist, weil, also der Bonus hängt inhaltlich ja schon zusammen. Du willst eine Kavallerieeinheit haben, die stark ist gegen Fernkämpfern. Und dann macht es natürlich auch irgendwie Sinn, ihre Fernkampfrüstung zu erhöhen. Aber gleichzeitig auch nochmal den Bonus gegen die Archer zu erhöhen, ist irgendwie Overkill, oder? Weil das hat noch die Paladine nicht. Paladine haben nicht plus 5 Schaden gemacht, sondern die hatten immer nur die plus 2.
Ja.
Ja. Fragt man sich, warum das passiert ist? Und ob es wirklich notwendig war, denen diese Rüstung zu geben? Ich finde tatsächlich, die plus 5 ist eine viel bessere Idee, als ihnen die Zusatzrüstung zu geben.
Ja, schon.
Ja, weil deine Arps kannst du immer noch mit Pikes schützen. Und Paladine, wenn sie gegen Pikes und Arps anrennen, ist so eine Sache. Und da hilft ihnen dann auch die, also insbesondere, oder Savare müsste ich ja eigentlich sagen. Und wenn sie da auch noch weniger Lebenspunkte haben, die würden sich, glaube ich, dreimal überlegen, auch mit ihrem Zusatzbonusschaden. Aber den Bonusschaden, den du, den zusätzlichen Bonusschaden, plus 5, den kannst du ja wirklich nur ausnutzen, wenn du deine Fights so pickst, dass das Vorteile für dich ist. Was alles andere als leicht ist, finde ich, in der Imperialzeit. Gegen große Massen und meistens ja auch verschiedenen Einheitentypen. Umgekehrt. Die Zusatzrüstung zu haben, einfach so, das hat dann nichts mehr mit Armee, Movement und Skill zu tun, sondern du hast einfach eine stärkere Einheit, die in jeder Situation stärker ist. Und das kommt mir wie ein Overkill vor, zusätzlich zu den anderen Stärken, die diese Savars haben.
Aber ist ja nicht so schlimm, das Upgrade ist doch günstiger. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Es fühlt sich an, als hätten sich die Devs gesagt, okay, wir müssen, um ein Rework der Perser zu rechtfertigen, ohne dass wir an ihrer Identität so krass viel ändern, wie wir es zum Beispiel bei den Indern früher getan haben. Weil, sagen wir mal ehrlich, die Perser haben eigentlich nicht wirklich eine große Veränderung bekommen. Dafür müssen wir einfach an allem ein bisschen rumschrauben, damit es sich wie ein Rework anfühlt. Und es fühlt sich wie ein Rework an, aber eigentlich nur wie eine Verstärkung von dem, was wir früher hatten, ohne an der Identität der Perser etwas zu verändern.
Ja, und vor allem eine Verstärkung in allen Punkten ohne irgendeinen noch so kleinen Nachteil. Und wir sind ja noch nicht mal fertig, ne?
Ach so, uns fehlt noch Citadels.
Ja.
Ach Gott, da war was. Was übrigens eine geile Unique Tech ist, finde ich.
Ja, die Idee finde ich auch sehr gut. Ich habe die tatsächlich noch nicht so oft im Einsatz gesehen bisher, um irgendwie beurteilen zu können, ob das jetzt besonders stark ist oder nicht. Aber also in der Theorie kommt es mir ziemlich stark vor. Also um das jetzt kurz zu beschreiben. Citadels kostet 600 Holz und 300 Gold. Und das Erste, was es macht, ist, dass Burgen jetzt also Schießpulverkugeln schießen anstatt Pfeile. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn eine Organgun schießt. Diese Kugeln machen 4 Schaden, 3 Bonusschaden gegen Rammen und nochmal 3 Bonusschaden gegen Infanterie. Und die Burgen haben noch einen zweiten Vorteil neben der anderen Munition. Sie ignorieren jetzt 25% von Bonusschaden, den sie bekommen. Und hier wird's ein bisschen kritisch, finde ich. Denn der meiste Schaden, den zum Beispiel so eine Ramme macht an einem Gebäude, ist Bonusschaden. Also so eine Siege Ram hat ja von Base Damage, willst du mal raten?
Keine Schimmer.
4.
Was? Nur 4 Schaden?
Ich wäre bei 4 Base Damage.
Ich hätte 50 geraten oder so. Ist ja unfassbar.
Aber hat eben ein plus 200 Attack Bonus gegen Gebäude.
Wow.
Und davon fällt jetzt ein Viertel weg. Das sind 50 Schaden, die bei Persern wegfallen. Außerdem haben Perser auch noch Zugriff auf Masonry und Architecture, was den Gebäuden mehr Rüstung und HP gibt. Schon immer gehabt. Und der Vietnamesen-Liebhaber in mir weint ein bisschen.
Du hast vorhin gesagt, dass diese Kugeln 4 Schaden machen, aber das sind plus 4 Schaden, ne? Also die machen insgesamt 15 Schaden.
Ach so, ja.
Genau.
Entschuldigung.
Und mir ist das nur gerade deshalb aufgefallen, weil das Interessante an dieser Unique-Tech ist, wie ich finde, dadurch, dass die Perser keinen Bracer haben, sind ihre normalen Burgen erstmal nicht so stark wie andere Burgen, die Bracer bekommen können, weil sie weniger Reichweite haben und auch ein bisschen weniger Schaden. Und mit Citadels plötzlich werden es fantastische Burgen. Also das katapultiert diese Burgen gerade zu richtigen Bollwerken.
Immerhin bekommen sie nicht noch mehr Reichweite dadurch.
Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Ich finde es eine total coole Unique Tech, die verändert die Burgen auch insofern, als sie halt jetzt diese Kanonen schießen, was fantastisch aussieht. Und dann ergibt es irgendwie auch Sinn, dass die diese Rammen so schnell töten können oder dass die Rammen weniger effizient sind, weil überleg doch mal, wenn du da so einen Rammbock unten stehen hast aus Holz und dann schießt da jemand seine riesen Kanonenkugel auf dich, natürlich sterben die Dinger schnell.
Dass die Burgen halt auch so wenig Schaden nehmen, das finde ich schon hart.
Da stehen dann die georgischen Castles und, weißt du, zucken mit der Schulter und sagen, ach, das ist doch nichts. Es ist aber, glaube ich, bezeichnend, dass der nächstbeste Vergleich zu den neuen persischen Castles mit Citadels die völlig broken und viel zu starken georgischen Castles sind.
Ja, was soll man dazu sagen, ne?
Ja, also Georgier machen ja gefühlt Maps wie heißt die, Gold Rush unspielbar?
Ja, aber die Georgier haben doch, also die nehmen ja -15% Schaden, wenn sie oben stehen.
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du ewig reparieren kannst, ohne dass dich viel kostet.
Ach so, das mein, okay, ja, das stimmt. Ja.
Also es sind nicht per se die Castles, sondern es ist der Bonus, aber das macht die Castles halt so unfassbar unbesiegbar. Und die mit den Persern hast du halt einen tollen Vergleich. Das ist nicht ganz so krass, aber es ist halt trotzdem saustark.
Georgische Castles musst du wenigstens noch reparieren, um was davon zu haben. Auch hier wieder der Perser-Bonus spielt sich von allein.
Ja, aber andererseits hast du mal gesehen, wie langsam die Ressourcen schwinden, wenn du mit 30 willst und Georgisch. Es ist ja quasi umsonst, das ist nicht normal. Ja, aber jetzt überleg doch mal, also die Perser sind auf Nomad krass. Sie sind auf offenen Karten super gut. Sie sind auf geschlossenen Karten super gut. Sie sind in Teamgames fantastisch. Gibt es irgendeinen Map-Typ, auf dem Perser nicht gut sind? Reine Wassermaps, oder? Und das war's.
Würde ich auch sagen, ja. Auf allem anderen sind Perser jetzt extrem stark geworden. Ich würde sagen, die gehören jetzt überall zu den besten Zivilisationen, außer eben auf reinen Wasserkarten. Mhm. Und selbst hier, da ja gerade mittlerweile Landings sehr oft eine Option sind und man ja mit den starken Docks startet, es wird halt erst in der Imperialzeit problematisch. Und je nachdem, wie man das spielt, kann man bis dahin ja schon viel geklärt haben.
Ja, ja. So ist es. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man auf ihre Schwächen verweist, immer noch sagen, naja, sie sind halt immer noch eine starke Kavallerie-Zivilisation. Und sie haben ja auch es sehr schwer, gegen Pikes zu spielen. Weil sie haben nicht mal Two-Handed Swords. Sie haben keinen Bracer und sie haben keine Arbalest. Blöd nur, dass eigentlich Skirms quasi genauso gut sind gegen Pikes. Und sie eigentlich dann doch ganz gut gegen Pikes spielen können und nur Pikes eben auch einfach nicht reichen, um diese fantastischen Zavare zu besiegen.
Ja, vor allem hier noch was, das ist gar nicht neu, aber das ist mir vor kurzem erst aufgefallen. Ich dachte bis vor wenigen Tagen sogar, dass es so eine Regel wäre, was Tech Trees angeht, dass fast alle Sivs, die ordentliche Kamele haben, dafür keine Helps bekommen. Ich dachte, Ausnahmen dahingehend wären halt sowas wie Chinesen, die beides haben. Und ansonsten hast du ja halt so Zivilisationen wie Äthiopier oder Byzantiner, wo die Kamele halt nicht so viel taugen, die kriegen noch Helps dazu. Aber ich musste feststellen, Perser haben ja voll geupgradete Heavy Camels und auch noch Helps. Und die kriegen auch noch Handcannons. Also die können gegen jede andere Kavallerie-Zivilisation auch einfach Help-Handcannon spielen, das ist voll geupgradet.
Ja, genau. Aber das ist halt die Imp-Komposition. Deren Problem ist ja eher im Castle Age, was das angeht. Und ja, klar, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass die Help haben. Stell dir mal vor, die hätten keinen Help, das war übel. Das wäre richtig übel. Sobald Gold ausgeht, stehen die plötzlich komplett scheiße da. Außer sie haben natürlich Commander in der Vorstelle.
Ja, genau. Auch hier wieder, weiß nicht, wie groß das Problem dann wäre. Ja, und du hast gegen Helps, wir haben vorhin schon gesprochen, Parthian Tactics.
Ja.
Ja, ja. Plus 2 Bonus Damage.
Meinst du, es wäre sinnvoll, den dann Helps wegzunehmen? Nee, das halte ich für keine gute Idee.
Nee, das wär jetzt nicht mein Angriffspunkt hier. Ist mir nur vor kurzem aufgefallen, dass Perser eine Zivilisation sind mit vollgeupgradeten Kamelen und vollgeupgradeten Helps.
Ja, das siehst du, mir war das gar nicht klar, dass Heavy, also gute Upgrades und Heavy Camel und Helps eine Seltenheit in Kombination sind. Das wusste ich gar nicht. Aber es ergibt natürlich sehr viel Sinn.
Ja, und ist tatsächlich so. Also wenn du überlegst, Berber haben nur das eine davon. Tani haben ja nur die Kamele. Gojaras kriegen ja noch nicht mal Pikes. Und so zieht sich das auch bei anderen Kamelzivilisationen durch, dass die ganz häufig keinen Herb haben. Eigentlich fast jede Zivilisation, die ansonsten irgendwie so einen noch ordentlichen Konter gegen Kavallerie hat, kriegt keinen Herb. Italiener ja auch nicht.
Na gut, Felix, wie siehst du das? Glaubst du, dass die Perser, ich gehe mal eher von langfristig gesehen aus, wieder ein wenig genervt werden? Also, dass wir so etwas wieder erleben wie damals, dass die Perser lange Zeit ihren Dark Age Bonus hatten und der dann genutzt wurde, um sie etwas abzuschwächen, damit die Perser nicht mehr so dominieren. Glaubst du, wir werden wieder so etwas erleben? Oder meinst du, die Perser werden jetzt diesen Status und diese Boni, wie sie sie jetzt haben, auch behalten?
Ich habe es schon im Intro angekündigt. Ich gehe ziemlich fest davon aus, dass sie irgendwas verlieren werden wieder. Mhm. Oder dass zumindest etwas abgeschwächt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Savars entweder ihre Rüstung verlieren oder das Upgrade teurer wird. Mhm. Oder dass man wirklich wieder sagt, ja, war schön, dass sie jetzt wieder ein paar Monate lang ihren Dark Age Bonus hatten, aber den nehmen wir weg und den Rest dürfen sie behalten.
Ich glaube nicht. Irgendwie sowas. Ich glaube, dass der Dark Age Bonus rausgenommen wird, ist wahrscheinlich das Letzte, was sie tun.
Weil es so ein Hin und Her wäre, oder?
Erstens, weil wie sieht das aus, dass sie zweimal den gleichen Bonus wieder rückgängig machen?
Ich habe irgendwie im Kopf, dass es das schon mal irgendwo gab, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja. Gab es nicht irgendwie so schon mal so einen irgendeinen Bonus,
war
der
vielleicht
ständig...
Mit den, war bestimmt was mit Goten Infanterie.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Aber ich kann es jetzt nicht benennen, vielleicht. Ja, also ich glaube trotzdem, dass sie eher an... Und ich hoffe ehrlicherweise auch, dass sie... Ich glaube, sie sollten den Goldbonus rausnehmen. Der ist aber völlig unnötig da drin. Den hätte man sich auch sparen können.
Ja.
Und auch die Rüstung der Savar, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, das braucht es nicht. Es ist auch merkwürdig, weniger HP, aber mehr Rüstung zu haben. Also, nö. Die haben super starken Angriff und sie sind günstiger. Das allein die Tatsache, dass sie so viel günstiger sind. Und da, also das reicht für mich an Legitimierung als Alternative zum Paladin. Sie sieht ja auch echt cool aus. Savar, das klingt wie ein Bösewicht aus König der Löwen. Alles super gut und eindrucksvoll, der braucht nicht diese Rüstung. Ich glaube, und
das, der Name genügt.
Ja, aber um nochmal etwas einzuwerfen, wo ich immer noch glaube, dass die Devs so ticken und ich glaube, dass das etwas ist, was oft übersehen wird, wenn man sich anschaut, wie die Savare aussehen. Und die haben ja diese Kettenrüstung über ihrem Kopf und als Helm. Und die Pferde selbst sind ja auch so extrem gepanzert. Ich glaube, dass der Rüstungsbonus schlichtweg auch das Aussehen und die historischen Gegebenheiten dieser Einheit, wie auch immer die waren, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, darstellen sollen. Und dass die wenig Lebenspunkte haben, ist eigentlich schon eine Reaktion darauf, dass sie ihnen notgedrungenerweise aus historischen Gründen oder aus Aussehensgründen diesen Rüstungsbonus geben mussten oder wollten. Und ich kann mir deshalb vorstellen, dass nicht die Rüstung reduziert wird oder vielleicht nur ganz bisschen reduziert wird, aber dass die noch mehr HP verlieren oder aber, dass ihre Kosten steigen.
Oder alles davon.
Nee.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass, selbst wenn das wahrscheinlich okay wäre, sieht das so komisch aus. So teurer geworden, weniger Rüstung, weniger HP. Oder auch nur zwei davon.
Mach sie halt so teuer, wie Paladin sind.
Ja, dann wäre es wieder fein.
Ja, oder feiner.
Ja, weil dazu noch der Attack-Bonus gegen Archer.
Mhm. Ja gut, meine Damen und Herren. Ich glaube, Felix, wir haben genug über die Neuerungen gesprochen, oder? Wir haben eine...
Ja, also irgendwie jetzt ja über ist das gut, ist das schlecht? Diskussion ausgeartet als in so eine typische Zivilisationsfolge, wie wir das sonst machen. Ja. Aber ich glaube, anhand unserer Diskussion kann man eigentlich ganz gut einordnen, was die Boni können und wozu man sie einsetzen kann. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch jetzt während dem Podcast nicht versucht, irgendwie das Konzept noch zu ändern, in das wir da reingerutscht sind. Ich glaube, aus der Diskussion von wegen, dieses Szenario ist zu stark, dieses Szenario ist noch okay, sieht man ja eigentlich schon ganz gut, wie man die Boni verwenden kann.
Ja, das denke ich auch. Diese Folge ist ja wie ein Addendum zur alten Folge. Wenn ihr euch unseren alten Überblick über die Perser anhören möchtet, auch vielleicht im Nachgang zu dieser Folge, wo wir auch nochmal Spezifitäten dieser Zivilisation herausarbeiten, die immer noch gültig sind, dann ist das die Zivilisationsfolge 11, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf weiß. Ich habe das nämlich vorher nachgeguckt. Und dann in Kombination mit dieser Folge solltet ihr eigentlich auf dem neuesten Stand sein. Das war ja auch das Ziel. Wir wollten ja jetzt nicht die Civ in ihre Komplettheit neu besprechen, sondern vor allen Dingen die Neuerungen im Kontrast zum Alten. Aber wir werden jetzt nicht, falls die Savare genervt werden, nochmal eine Folge aufnehmen, sondern das werden wir dann in zum Beispiel in einem Magazin oder sowas erwähnen.
Genau.
Alles klar. Dann vielen Dank für deine Einschätzung, Felix. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Oh, eine seltene Folge mit Outro und Intro von unterschiedlichen Podcasts.
Stimmt, wow. Mein Gott.
Bis zum nächsten Mal.